Wir haben ja gerade eine Lesung aus dem Buch Jesaja gehört, aus dem 56. Kapitel. Das Jesaja-Buch ist ja eigentlich eingeteilt so in drei Abschnitte, so 1 bis 39, 40 bis 55 und dann mit 56 beginnt ja so, wir nennen das Tritro-Jesaja, muss man nicht wissen. Aber was man wissen muss, ist, dass mit diesem Abschnitt nun etwas verkündigt wird, was für Israel eigentlich, oder wovon sie nicht zu träumen gewagt haben. Israel wurde ja dann von den Babyloniern deportiert, also nicht ganz Israel, so die Oberschicht. Und sie waren dann in Babylon und dann kam Kyros, der König von Babel, und ließ Israel zurückgehen ins gelobte Land, eben nach Jerusalem. Nicht alle sind mit zurückgegangen. Ein paar haben sich an die neue Welt und das neue Leben dann irgendwie so ein bisschen gewöhnt, fanden das toll dort und sind nicht mitgegangen. Aber viele sind dann eben zurück nach Israel, nach Jerusalem gegangen. Und die Frage war, wie lebt man eigentlich diese Hoffnung, die man geschenkt bekommen hat in der Zukunft, nachdem man so eine Katastrophe dann auch erlebt hat? Ist der Gott, dem man sich anvertraut hat, eigentlich der Gott, dem ich mich auch weiter anvertrauen will? Ich glaube, diese Fragen kennen wir auch alle, weil dort, wo unser Leben durcheinander kommt, weil Dinge passieren, die wir uns nie vorstellen konnten, die wir uns nicht gewünscht haben, da ist das verbunden auch immer mit Fragen an Gott. Und dann ist das natürlich für die Zukunft auch eine ehrliche Frage, wollen wir mit diesem Gott weitermachen? Oder sollen wir jetzt nicht in Israel uns nochmal nach anderen Göttern umgucken und. Und an dieser Stelle bekommt Israel eben etwas mit auf dem Weg, die Verheißung Gottes, dass an diesem Ort wieder ganz neu das Heil aufleuchten wird. Aber, und das ist überraschend, wenn man diesen Text hört, Israel Israel erlebte an dieser Stelle, dass ihr Horizont geweitet wurde. Denn also Israel hat ja nie großartig missioniert. Also die hatten jetzt nicht diese Fragen, wie bekommen wir die Nachbarschaft eben in unsere Gemeinde rein. Das war kein großes Thema. Ab und zu gab es Leute, die kamen, aber eigentlich war das kein großes Thema, denn das Judentum, das wird ja weitergegeben über, den familiären Status. Und auf einmal hörten sie hier in diesem Wort, dass das Heil, was nun in Israel wieder neu aufblühen sollte, dass dieses Heil den Horizont weitet und den Horizont sprengt. Und es kommen zwei Gruppen irgendwie in den Blick hier, einmal die Fremden und einmal die Eunuchen. Und das war ja normalerweise auch etwas, also mit den Fremden, okay, sie standen schon immer unter besonderen Schutz, aber der Fremde war eben der Fremde, der gehörte nicht dazu. Und die Eunuchen, das waren eben auch die, die ja jetzt durch persönliches Schicksal, durch freie Entscheidung, durch äußeren Zwang dazu eben verurteilt waren, dass sie keine Kinder bekommen konnten. Deswegen waren sie auch gerne gesehen, zum Beispiel, wenn es darum ging, auf den Harem aufzupassen. Weil ein Eunuch kann da nicht viel anstellen. Aber Eunuchen waren eben auch die, weil sie keine Nachkommen hatten, die sich nicht so sehr darum kümmern mussten, wie geht's denn meinen Kindern und meines Kindeskindern? Und deswegen wurden sie auch gerne als Schatzmeister dann eingesetzt. Und das war etwas, wir können das, glaube ich, gar nicht so richtig nachvollziehen, was für Israel schon merkwürdig war. Wie die Fremden sollen nicht mehr als Fremde unter uns leben, sondern die sein, die, ja, ich sag mal, Brüder und Schwestern sind. Der Eunuch soll nicht mehr der sein, der Verschnittene ist und wie ein dürrer Baum, sondern er soll in dieser neuen Gemeinschaft dann auch ein Zuhause finden, wo er leben kann und aufleben kann. Eine merkwürdige Vision. Aber das war eben die Vision Gottes für sein Volk an diesem Punkt, dass er gesagt hat, ihr müsst euren Horizont weiten. Es geht nicht einfach so weiter, wie es vor der Deportation war. Es geht nicht einfach so weiter, wie es vor dieser Zeit in Babylon war. Nein, es beginnt etwas Neues. Und ein paar Jahrhunderte später erleben wir, wenn wir in der Bibel lesen, dass diese Geschichte irgendwie ganz neu dann auch lebendig wird. oder vielleicht zum ersten Mal lebendig wird. Wir wissen es nicht so genau, aber diese Geschichte knüpft eigentlich genau eben an diesem Punkt an. Und ich vermute mal, die meisten von euch werden sie kennen, aber ich möchte sie uns jetzt noch mal lesen. Aus der Apostelgeschichte 8, das ist die Geschichte von dem Kämmerer aus Äthiopien. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und ein Mächtiger am Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinen Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber in der Schrift, die er las, war diese: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet? Von sich selber oder von jemand anders? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Er sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's mich, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Man kann sagen, diese Geschichte hier von diesem Kämmerer ist im Endeffekt die Lebendigwerdung dieses Wortes aus dem Buch Jesaja, aus dem 56. Kapitel. Auf einmal ist das, was vor Jahrhunderten prophezeit wurde, hier lebendig geworden. Aber die Frage ist, wie funktioniert das? Wie macht das eine Gemeinde eigentlich, dass diese uralten Geschichten, von denen wir hören, von denen wir lesen, lebendig wird? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oft ist ja so, wenn wir dann Zeit zum Zeugnis geben, dann treten immer die üblichen Verdächtigen auf und sie erzählen diese Geschichte, wie sie vor 30, 40, 50 Jahren dies oder jenes erlebt haben. Das gehört auch zum Glauben dazu. Aber wie machen wir eigentlich den Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, das lebendig, von dem die Bibel spricht, was eben 2000 Jahre alt ist? Das Erste, was wir in dieser Geschichte lesen können, und Philippus, also das war nicht der Jünger, das war ein anderer Philippus, der ist hinterher viele Jahre später dann der Legende nach, wir wissen es nicht so genau, gekreuzigt worden, er mit seinen vier Töchtern zusammen. Dieser Philippus wird von einem Engel, hinterher von einem Geist, also das muss man auch nicht groß unterscheiden, wird von ihm angesprochen, und das Erste, was er hört, ist: Geh hin! Nicht, mach mal schön sauber und verteil mal ein paar Flyer und guck mal, dass sie, sondern er sagt: Geh hin! Und dann kriegt er auch beschrieben, wohin er gehen soll. Eben auf eine Straße, die öde ist und die staubig ist. Also geh hin in den Alltag und in den Staub dieser Welt. Ich habe heute Morgen, als ich hier rübergefahren bin, ein bisschen Deutschlandfunk Kultur gehört und war ganz erstaunt. Da war eine Sendung über Staub. Also man lernt ja nie aus, und interessant. Philippus wurde vom Geist bewegt und kriegte gesagt: Geh hin. Dort, wo es staubig ist, dort, wo es öde ist, denn dort brauche ich. Und was macht dieser Philippus? Er geht hin. Also es ist ja auch, wenn man die Bibel liest und sich die Jünger Jesu dann anschaut, wenn Jesus vorbeikam und sagte so: Komm, folge mir nach. Dann hat man nicht erst groß debattiert, sondern sie sind aufgestanden, ihm nachgefolgt. Warum? Weil die Gegenwart Gottes irgendetwas Drängendes hat, was uns in Bewegung versetzt. was uns auf den Weg bringt. Früher hießen die Christen ja, also in den ersten Jahrhunderten hießen die, das sind die, die des Weges sind, so hatte man sie genannt. Und irgendwann haben wir angefangen, uns Immobilien anzuschaffen. Ist ja auch gut, weil im Winter Gottesdienst unter freiem Himmel ist blöd, wenn es regnet, ist auch blöd. Aber das Problem ist, wenn eine Immobilie uns immobil macht, dann hören wir auf, das zu leben, wozu wir gerufen sind, nämlich hinzugehen. Zu Leuten hinzugehen, auch in den Alltag, in den Staub ihres Lebens. Und dieser Philippus war dazu bereit und machte sich auf den Weg und sah auf einmal diesen Kämmerer, der dort vorbeikam. Eine merkwürdige Geschichte, der ist nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Ich weiß nicht, ob er vorher auch schon vielleicht etwas von dem Propheten Jesaja und von dieser Weissagung hier oder dieser Zukunftsvision hier gehört hat. Aber er ging hin, dieser Äthiopier, nach Jerusalem, um anzubeten. Nun gut, das ist einigermaßen überschaubar. Es sind Luftlinie 2500 Kilometer, also man steigt in den Flieger und so ungefähr mit Einchecken, Auschecken, so nach 4 Stunden ist man dann auch da. Kein großes Ding für uns heute. Damals, also auf Landweg waren es wohl so um die, 3.500 Kilometer, das war schon eine Nummer. Was lebt da eigentlich in diesem Mann an Sehnsucht, dass er sich auf den Weg gemacht hat nach Jerusalem hin, diesen beschwerlichen, okay, er saß auf einem Wagen und wurde gefahren, hatte seine Leute dabei, also er ist jetzt nicht gewandert oder so. Aber was bewegte diesen Mann? Was spürte er in sich, dass er sich auf diese beschwerliche Reise gemacht hat? Irgendwie war in diesem Mann eine Sehnsucht vorhanden und er hatte eine Ahnung davon, diese Sehnsucht wird nur an einem Ort gestillt, nämlich dort, wo der eine von dem einen, wo von diesem einen und wahren Gott gesprochen wird, von Yahweh, und er machte sich auf den Weg. Und dann kam er nach Jerusalem hin zum Tempel, um dort anzubeten. Und was merkte er dort? Na, wenn du anbeten willst, musst du ja dahin gehen, wo das Heiligtum auch ist. Und höchstwahrscheinlich, davon berichtet die Bibel nichts, aber anders wäre es ganz merkwürdig, er machte sich dann auf den Weg in den Tempel hin zum Heiligtum und irgendwann hieß es, stopp, nicht weiter. Weil, so war ja der Tempel aufgebaut, es gab das Allerheiligste und dann das Heiligtum und dann den Vorhof für die Priester, Vorhof für die Männer, Vorhof für die Frauen und dann den Vorhof für die Heiden. Und da hattest du dann auszuharren und zu warten. Und das, was man ihm dann dort gab, war eben eine Schrift, also die hat man nicht als Traktat weitergegeben, wie wir das heute machen, sondern da hat er teuer Geld für bezahlt. Also er kam nicht vor zum Heiligtum, er kam nicht ran an das Geheimnis Gottes an diesem Ort, sondern man drückte ihm ein Buch in die Hand und sagt, hier, guck und dann schau mal, wie es wird. Und dann fuhr er wieder zurück und las in seiner Bibel und dann tauchte Philippus auf und hörte das und fragte ihn, sag mal, verstehst du überhaupt, was du da liest? Hast du ein Verständnis dafür? Er konnte diese Schrift ja dann lesen. Also er war entweder des Griechischen, weiß man nicht so genau, vielleicht sogar des Hebräischen mächtig und konnte diese Schrift lesen. Aber er konnte sie nicht verstehen, weil niemand da war, der ihm erklärte, was, ich sag mal, die Mitte und das Eigentliche dieses Buches, dieser Schrift dann ist. Und dann stieg Philippus eben auf seinen Wagen und erklärte ihm das. Und erzählte ihm die Geschichte von diesem Mann aus Nazareth, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde. Wäre Philippus nicht da gewesen, der Kämmerer hätte sich das noch 100-mal durchlesen können, aber er hätte eins nicht verstanden. Was ist eigentlich der Unterschied oder wo besteht eigentlich der Unterschied zwischen Alexander dem Großen und Jesus von Nazareth? Also beide kennen wir nicht persönlich, also jetzt nicht aufschreien, aber keiner von euch hat mit Jesus eben irgendwie zusammengesessen und war, und keiner von uns hat mit Alexander dem Großen zusammengesessen und sich, Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden? Warum wird eigentlich bis zum heutigen Tage über diesen Mann aus Nazareth, werden bis zum heutigen Tage über diesen Mann aus Nazareth Lieder geschrieben? Es wurde über keinen Menschen so viel gedichtet und so viele Lieder geschrieben wie über diesen Mann aus Nazareth. Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber vielleicht gibt es ein oder zwei Lieder über Alexander den Großen. Bestimmt gibt es sie, aber kennen tut die keiner und gesungen werden die auch lange schon nicht mehr. Es gibt auf der ganzen Welt nicht ansatzweise so viele Häuser, die für diesen wie ein Verbrecher am Kreuz gestorbenen gebaut worden sind, durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende hindurch. Wie viele Doktorarbeiten wurden über diesen Mann geschrieben? Und wie viele Theologen und Philosophen beschäftigen sich mit ihm? Und warum eigentlich nicht mit Alexander dem Großen? Also er hatte doch auch eine weltgeschichtliche und historische Bedeutung. Der Hintergrund oder der Grund dafür ist, dass Alexander der Große, ich sag mal, an sich geboren ist. Kann man jetzt drüber streiten, aber wir gehen davon aus, es hat ihn gegeben. Aber dieser Mann aus Nazareth, da kann man drüber streiten, ob es ihn gegeben hat oder nicht. Aber seine Botschaft lautet, ich bin für dich geboren. Und das ist der Unterschied. Ich bin für dich geboren. Ich bin nicht einfach nur eine historische Figur, die dann, über die man dann nachdenken kann und irgendwann veräppt das mehr und mehr und in den Geschichtsbüchern und ein paar Nerds wissen dann irgendwie noch Bescheid. Aber nein, dieser Mann behauptet, ich bin für dich geboren. Aber nicht nur für dich, sondern auch für die ganze Welt, für die Menschen in dieser Welt. Für die Fremden, für die Eunuchen. Für die Heterosexuellen, für die Homosexuellen. Ich bin für dich geboren. Für die, die aus unserem Kulturkreis entstammen und die, die mit unserem Kulturkreis entfremdeln. Ich bin für dich geboren. Das ist die Botschaft dieses Nazareners. Und darum werden bis zum heutigen Tage Lieder gedichtet, weil davon Menschen erreicht werden, weil davon Menschen bewegt werden. Aber die Voraussetzung ist, und dieser Voraussetzung oder dieser Herausforderung hat sich dann auch der Philippus gestellt, dass Gott zu ihm sagt, geh hin, geh hin. Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass ich mit Glauben früher nichts zu tun hatte, weil das gab es in meiner Familie nicht. Wir hatten eine Kneipe und hat man für sowas keine Zeit. Also Familie gab es nicht, Religion hatte keine Bedeutung, keine besondere. Und so war das. Und irgendwann, das war so, weil ich komme aus dem Pott, im Endeffekt alles kleine Dörfer. Hier war unsere Kneipe und auf der anderen Straßenseite war eine Baptistengemeinde. Und irgendwann hatte ich da, weil bei uns auf dem Dorf hieß es immer, die Baptisten haben die schönsten Mädchen. Deswegen bin ich irgendwann mit meinen Jungs mal dahin marschiert, um zu gucken, ob das stimmt. Und habe irgendwas dort entdeckt. Das war dann in so einer offenen Jugendarbeit. Und irgendwann dachte ich, ich möchte mal sonntags zum Gottesdienst gehen. Und das ging dann über Wochen. Dass ich oben bei uns, also wenn ich aus dem ans Fenster mich bewegt habe und so rüber geguckt habe, sah ich immer die Baptistengemeinde dort drüben. Und das war eine große Baptistengemeinde, 600 Mitglieder. Und da kamen sonntags morgens viele Menschen an. Und die gingen da hin und gingen da hin und gingen da hin. Und ich hatte in mir die Sehnsucht, auch mal dahin zu gehen. Wisst ihr was, ich hatte nur ein Problem. Mich hat nie einer eingeladen. Hat nie einer gesagt, komm noch mal zum Gottesdienst. Und das ging über Wochen, dass ich da stand und irgendwie eine merkwürdige Sehnsucht in mir hatte, da mal hinzugehen. Aber es hat keiner gesagt, ist keiner zu uns gekommen und hat mir gesagt, komm. Und irgendwann dachte ich mir, naja, gehst mal hin, die werden dich schon nicht rauswerfen. Haben sie dann auch nicht gemacht. Wobei, naja, sie haben schon ein bisschen gefremdelt, also mit meinem Äußeren, also sah damals noch ein bisschen anders aus, hatte nie einen Anzug, also ich hatte überhaupt keinen Anzug, immer nur so eine fette Lederjacke und. Und man tat sich schon ein bisschen schwer. Ja, so ist das, wenn Fremde auf einmal in die Gemeinde kommen. Das ist mitunter schon eine Herausforderung. Aber man merkt sehr schnell, kommt man in eine Gemeinde hinein, wo man dann sagt, Entschuldigung, dass ich dich nicht abgeholt habe, schön, dass du da bist. Und da sind wir eine Gemeinde, die dann einfach nur, kann man auch machen, nichts dagegen, aber die dann Flyer in die Briefkästen steckt, um dann zu sagen, komm doch mal zu uns, komm doch mal zu uns. Ich bin ja gelernter Wessi und das mag ich ja hier schon. Wenn die Leute dann kommen wollen und mich fragen, sag mal, was muss ich eigentlich anziehen? Kann ich da einfach so hinkommen? Und ich denke immer, meine Güte, haben wir das nicht vermittelt, dass du so kommen kannst, wann du willst und egal wie du aussiehst, du bist herzlich willkommen? Philippus erklärte dann diesem Mann aus einer anderen Welt mit einer ganz anderen Geschichte, dieser Jesus, da rede ich nicht nur über eine geschichtliche Person, der mal gelebt hat. Ich kann es dir berichten, habe davon gehört und. Nein, dieser Mann will etwas mit dir zu tun haben. Er ist in diese Welt gekommen für dich. Er hat gelitten, ist gestorben und auferstanden für dich. Das Lamm, das wie ein Opfer dann zur Schlachtbank geführt wurde, das hat mit dir und mit deinem Leben zu tun. Das hat mit der Unfruchtbarkeit in deinem Leben zu tun und das ist nicht nur eben die Sache, dass er Eunuch war. Das hat etwas mit deinem Scheitern zu tun. Das hat etwas mit deinen Sehnsüchten zu tun. Das hat etwas mit deinen Wünschen zu tun. Dieser Mann ist gekommen, um mit dir darüber ins Gespräch zu kommen und dir von ihm aus etwas dazu zu sagen. Meine Erfahrung war damals, es hat auch gedauert, das ging auch nicht einfach von einem auf den anderen Augenblick, aber meine Erfahrung war damals, und das war dann hinter die Zeit, wo mein Vater dann auch gestorben ist, da war ich dann auch noch nicht so alt, meine Erfahrung war, dass in diesem Mann aus Nazareth mir etwas begegnet, was mir im Leben und im Sterben, im Gehen und im Fallen Halt gibt. Und das hat irgendwie, ich weiß ja nicht genau, worüber sie dann noch geredet haben, das hat aber irgendwann dieser Kämmerer aus dem Morgenland erlebt und gemerkt, dass dieser Jesus was mit ihm zu tun haben will. Dann müssen sie irgendwie über die Taufe gesprochen haben und dann hat er gesagt, du, hier ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und naja, dann guck dir erstmal unsere Gemeindeordnung an, damit du weißt, wer wir sind. Schau doch noch mal ein bisschen auf die Menschen hier, damit du weißt, wie du dich zu benehmen und zu kleiden hast und. Ja, ist alles nicht ganz verkehrt, aber Philippus sagte, alles klar, hielt den Wagen an, sie gingen ins Wasser und ließen sich taufen und der Kämmerer zog dann seine Straße fröhlich. Warum wir in dieser Welt sind, ist, dass Menschen eine Erfahrung machen mit diesem lebendigen Gott, der in jedes Menschenherz, in jedes Menschenleben hineinkommen will. Wir haben das begriffen und wir haben es ergriffen. Und unsere Aufgabe ist es aber jetzt eben dann hinzugehen. Eure Aufgabe ist es als Gemeinde dann hinzugehen. Auch einladen, es auch wohnlich zu machen. Aber wenn wir dann anfangen, mehr über unsere Immobilien nachzudenken, als über die Schritte, die wir zu den Menschen hin tun sollten, dann läuft etwas schief. Denn dann werden wir immobil. Und das ist nicht der Weg der Gemeinde Jesu. Das ist nicht der Auftrag der Jünger. Denn was hat Jesus ja gesagt? Geht hin in alle Welt. Und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Man kann das Christsein eigentlich mit drei Sätzen zusammenfassen oder in drei Sätzen zusammenfassen. Und der erste Satz, das entdeckt man beim Bibellesen. Der erste Satz lautet: Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Wenn wir uns den Schöpfungsbericht angucken, immer am Ende eines jeden Tages sagte Gott, gut, Tov, Tofte. Nur, als er den Menschen geschaffen hat, sagte er, naja, geht so. Schaut ihn euch an. Guckt mal, wie sie sich benehmen. Geht so. So reden wir ja über das Menschsein. So reden wir über Menschen. Aber Gott hat da anders geredet. Gott sagte nicht Tof, sondern Ki Tof. Sehr gut, super. Und wisst ihr, wie viele Menschen mir auch immer wieder begegnen, wie viele Gespräche ich jede Woche habe mit Menschen, die das noch nie in ihrem Leben gehört haben? Dass sie geliebt sind, dass sie schön sind, dass sie gewollt sind. Mein Vater im Himmel hat mich gewollt, mein leiblicher Vater nicht. Also, dass ich hier bin, habe ich meiner Mutter zu verdanken, die hat sich durchgesetzt, weil er gesagt hat, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Wisst ihr, wie viele Menschen auf diesem Planeten leben, ach, Planet ist ja egal, hier in dieser Stadt, hier an diesem Ort leben, die das noch nie gehört haben? Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du da bist. Das ist das Erste, was wir den Menschen vermitteln müssen. Diese Aussage, du bist geliebt. Es ist schön, dass es dich gibt. Und mir bricht das immer wieder so ein bisschen das Herz, wirklich, wenn ich mit Menschen da rede, die dann mit Tränen in den Augen mir sagen, und ich vermute mal, der eine oder andere von euch kennt das auch, du, hat mir noch nie jemand gesagt. Und wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich immer das, was andere über mich sagen. Mann, bist du ein hässlicher Vogel. Das ist unsere Aufgabe, den Menschen die Botschaft Gottes zu bringen und ihnen zu sagen, du bist der Liebe deines Gottes und seines Sohnes wert. Punkt. Ich? So wie ich aussehe? Ja. Ich, so wie ich mich benehme? Ja. Ich mit dem, was ich alles kann und was ich alles nicht kann? Ja. Und die zweite Aussage ist, nachdem du bist geliebt, ist die Aussage, ich bin bei dir oder du bist nicht allein. Der Name Yahweh, das können wir jetzt leider hier nicht ausbreiten, aber beinhaltet das ja, ich bin der Gott, der für dich und der bei dir ist, der dich nicht verlässt auf deinen Weg. Ich bin bei dir. Wie viel Ängste, wie viele Nöte in dieser Welt entstehen eben daraus, dass wir uns verloren fühlen in dieser Welt. Wie viel auch haben wollen, kommt daher, dass wir das Gefühl haben, eben am Ende vielleicht alleine zu sein. Und Gott sagt dir, ich bin bei dir. Wir singen das ja manchmal in schönen Liedern. Aber ich glaube, was weiß ich, die Hälfte der Therapeuten, Minimum, die könnten umschulen, wenn die Menschen in diesem Land das wahrnehmen, tief wahrnehmen würden, dass sie geliebt sind und dass das eine Liebe ist, die bei ihnen bleibt und die mit ihnen geht und dass sie nicht alleine sind. Ich bin gewiss, sagt der Apostel Paulus, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges mich scheiden kann von dieser Liebe. Du bist nicht allein, ich bin bei dir. Das ist der zweite Punkt. Und das kann man dann eben auch nochmal deutlich machen an dem Gekreuzigten, der dafür sein Leben gegeben hat. Und dann kommt aber die dritte Aussage und der dritte Punkt. Und vielleicht schmeckt er uns manchmal nicht so sehr und er lautet, und so kann man eben das Christentum dann mit diesen drei Sätzen zusammenfassen, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Damit diese Botschaft auch im 21. Jahrhundert zu den Menschen kommt. Ich brauche dich. Ich schreibe das nicht mit einem Flugzeug an den Himmel. Kann man ja machen. Ich schreibe das nicht so als Menetekel an die Wand. Vielleicht passiert es irgendwo. Aber das Evangelium wird verkündigt. Die Botschaft von der Liebe Gottes. Jesus sagt, meine Liebesbotschaft wird verkündigt durch dich. Und wenn du sie nicht verkündest, wenn du sie nicht in diese Welt hineinträgst, dann fehlt dort was. Dann gehen Menschen traurig ihren Weg weiter. Dieser Kämmerer zog seine Straße fröhlich, so das habe ich jetzt gerade nicht vorgelesen, weil er die Botschaft von diesem Christus gehört hat. Und das ist das, du hast ja gefragt, auch vorhin, ja, wie es uns als Gemeinde geht und was uns so bewegt, das ist das, worüber wir eigentlich immer versuchen nachzudenken. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Also nicht im technischen Sinne. Und wir merken, wir können euch schon ganz viele Antworten darauf geben, wie es nicht geht. Darin sind wir Spezialisten. Und wir wachsen auch als Gemeinde nicht, also wir schrumpfen jetzt auch nicht, also ist immer so ein bisschen, wir haben viele Antworten darauf, wenn ihr wissen wollt, wie es nicht geht. Da sind wir gut drin. Aber davon lassen wir uns nicht entmutigen. Weil wir werden am Ende der Tage nicht gefragt, sag mal, hat es denn funktioniert? Weil das ist etwas, was wir nicht machen können. Wir können es nicht machen, dass Menschen in die Gemeinde kommen. Und das, was wir machen, tun wir nicht, damit sie in die Gemeinde kommen, sondern dass sie etwas von der Liebe Gottes an uns spüren. Wir wollen unsere guten Taten dann auch ihnen angedeihen lassen, damit sie am Ende das Licht des Lebens auch vielleicht entdecken können. Aber wir werden am Ende der Zeit nicht gefragt werden, und hat funktioniert? Bist du gewachsen? Wenn wir in 20 Jahren unsere Gemeinde zumachen, wenn ihr in 20 Jahren die Gemeinde zumacht, dann ist das so. Dann wird das Reich Gottes weitergehen und da geht die Welt nicht unter. Es ist nicht die Frage, ob wir dann die nächsten 100 Jahre noch da sind. Die einzige Frage ist, was habt ihr bis zum letzten Tag eurer Existenz gemacht? Evangelium verkündigt oder euch um Häuser gekümmert? Darum geht's. Und das versuchen wir zu leben. Wir haben keinen Weg, wie wir das hinbekommen. Wie gesagt, wir können viel darüber erzählen, wie es nicht geht. Aber das ist das, was ich mit der Gemeinde versuche, dass wir bis zum letzten Tage, vielleicht muss ich den erleben, ich weiß es nicht, vielleicht werden wir ihn auch nicht erleben, ich weiß es nicht. Aber ist egal, bis zum letzten Tage ist das unsere Aufgabe, hinzugehen und den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Den Menschen, die hier leben, um diese Gemeinde herum, die vielleicht viel zu oft an der Gemeinde vorübergehen. Aber zu ihnen müssen wir hingehen und ihnen sagen, du bist geliebt. Und der Gott, der dich liebt, der wird dich nicht mehr lassen. Und dieser Gott, der so ist, der braucht dich, um das weiterzutragen. Damit das, was vor langer, langer Zeit Jesaja als Ankündigung des Heils seinem Volk gegeben hat, bis zum heutigen Tage nicht als Wortbestand weitergetragen wird, sondern lebendig unter uns lebt.